Liebe Gemeinde, ich muss heute ein Problem ansprechen. Es fällt mir nicht leicht. Und ich denke aber trotzdem, dass es einfach dran ist an diesem Tag heute. Denn ich bin jetzt 3 Jahre in der Gemeinde und ich habe das immer wieder erlebt, auch am eigenen Leib erfahren. Und ich glaube einfach, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Denn ich glaube, diese Gemeinde ist letztlich geteilt, vielleicht sogar gespalten in 2 Gruppen. Und ich glaube, das ist kein Zustand, mit dem wir so weitermachen können. Es gibt 2 Gruppen, die man so einfach nicht zusammenbringt hier. Einmal die Leute, die sich für Fußball interessieren und die, die es nicht tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da Schritte aufeinander zugehen und zur Versöhnung und Einheit beitragen. Und ich habe überlegt, der erste Schritt dazu kann eigentlich nur Dialog sein. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Und meine Idee wäre, dass ich einfach jetzt am Anfang der Predigt mal einen Anknüpfungspunkt biete. Und dann könnt ihr das fortsetzen im Bistro. Wenn ihr nicht an Fußball interessiert seid, dann geht ihr mal auf jemanden zu, der sagt, hey, Fußball ist fast mein Leben. Und sagt, pass auf, ich würde gerne mal mit dir über Folgendes diskutieren. Denn eine der großen Kontroversen im Fußball, und da könntet ihr anknüpfen, ist die Frage, ob dieser Mann der größte Fußballer, der beste Fußballer aller Zeiten ist oder schlicht ein Sprücheklopfer. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, den kenne ich nicht. Ich sage euch gleich, wie er heißt. Er heißt Zlatan Ibrahimovic. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, hey, Andi, Anliegen super, voll, also Einheit und Versöhnung ist immer gut, auch hier in der Gemeinde finden wir toll. Aber was um alles in der Welt hat denn bitte dieser schwedische Nationalspieler in der Predigt verloren? Und dann möchte ich dich bitten, dass du mal auf 1, 2 Details einfach hinschaust und genau guckst. Denn Zlatan Ibrahimovic hat lange Haare, er trägt einen Bart. Und das ist die alte Präsentation, sonst wäre es gleich noch witziger gewesen. Und er redet ab und an in der dritten Person von sich selbst. Und wenn ihr jetzt die beiden Personen vergleicht, er sagt, ein verletzter Zlatan ist für jedes Team ziemlich dramatisch. Wenn dir auffällt, die Parallelen zwischen Zlatan Ibrahimovic dann und Jesus, dann wirst du vielleicht denken, ja, vielleicht ist es doch auch gerechtfertigt, dass wir uns wenigstens am Anfang der Predigt und kurz einmal darüber unterhalten. Also eine kurze Einführung zu dem Mann auf der linken Seite. Ist ein schwedischer Stürmer, 1,95 groß, 38 Jahre alt und hat in seiner Karriere schon einige Titel gesammelt. In Holland, in Spanien, in Italien, in Frankreich, in England, überall Trophäen geholt. Und im letzten Jahr im Herbst hat er von seinem Heimatverein eine große Statue bekommen zur Würdigung seiner Leistung. Das interessiert Fußballfans bedingt. Vor allem sind sie daran interessiert und darauf könnt ihr dann eingehen, was Zlatan Ibrahimovic so über sich selbst sagt. Denn seine Sprüche, wie ihr da schon auf der linken Seite seht, zeugen in der Regel von sehr ausgeprägten, gesunden Selbstbewusstsein. Der zieht ganz gern mal Parallelen zwischen sich und großen Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte. Als er zum Beispiel mit dem Gedanken gespielt hat, aus Frankreich nach England nach Amerika zu wechseln, hat er gesagt, ich bin rumgekommen wie Napoleon und habe jedes Land erobert, in das ich einen Fuß gesetzt habe. Vielleicht sollte ich also das machen, was Napoleon nie gemacht hat und den Atlantik überqueren und auch die USA erobern. Dann hat er sich irgendwann dazu durchgerungen, das tatsächlich zu tun, also in seiner Bedeutung größer zu werden als Bonaparte und hat dann noch kurz seine Leistung in Frankreich einfach mal bewertet, damit das die Nachwelt dann auch weiß und gesagt, ich kam als König und gehe als Legende. Und dabei ist es ihm völlig egal, dass die Trophäen und die Preise so zu Europas Fußballer des Jahres gehen in der Regel nicht an Zlatan Ibrahimovic, sondern an Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo oder andere. Aber Zlatan weiß, ich brauche keine Trophäen, um zu wissen, dass ich der Beste bin. Der kommt aus Schweden. Genau. Solche Aussagen, die verlangen natürlich immer nach Reaktion und die Frage unter Fußballfans ist dann natürlich, ist er tatsächlich der Größte oder ist er eigentlich nur ein total abgehobener Sprücheklopfer? Und wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, die sagen, pass auf, Fußball, schwierig, ist nicht mein Ding, aber ich möchte natürlich zur Einheit in der Gemeinde beitragen, und du dir sagst, ich würde da gern auf die Leute zugehen, aber ich habe keine Ahnung, wie soll ich mich denn in die Debatte einbringen? Ich komme ja rüber wie ein Vollidiot, wenn ich irgendwas da herschwafle. Dann zeige ich dir jetzt, wie du Teil des Gesprächs werden kannst, ohne dass auffällst, dass du bei 442 oder 5221 oder 434 an sehr, sehr kurze Telefonnummern denkst und nicht so sehr an Spielsysteme. Du könntest einfach sagen, pass auf, du könntest sagen, Leute, dass euch, also ihr Fußball interessiert, ich mag euch und dass euch diese Frage interessiert, das kann ich voll verstehen. Aber letztlich ist es wie so häufig im Leben und diese Frage können wir letztgültig nicht beantworten. Auf viele Fragen im Leben kriegen wir keine Antwort, denn ihr wisst ja, Zlatan ist 38 und spielt immer noch Profifußball. Und ob er der Größte aller Zeiten ist oder nicht, das können wir erst bewerten, wenn er seine Karriere beendet hat. Und dementsprechend müssen wir an dieser Stelle, denke ich, sagen, dass diese Frage offen bleibt. Wenn ihr das sagt, dann wirkt ihr nicht nur schlau und sehr differenziert, sondern habt auch recht. Denn ob jemand ein Sprücheklopfer ist oder nicht, das kann man, glaube ich, erst bewerten, wenn man sich alles angeschaut hat, was der oder diejenige getan hat. Das trifft sich ganz gut, denn heute soll es tatsächlich dann doch nicht so sehr um Zlatan gehen, sondern um Jesus. Ab jetzt jedenfalls. Also um den anderen Typen mit langen Haaren, Bart und der Angewohnheit, ab und an mal in der dritten Person von sich selbst zu reden. Denn der hat ja seine Karriere auf der Erde eigentlich schon auch beendet und zwar ein Comeback angekündigt, aber nach seiner Himmelfahrt vor knapp 2000 Jahren, würde ich sagen, wäre so ein Zwischenfazit an dieser Stelle durchaus mal gerechtfertigt und sinnvoll. Denn auch über Jesus und von Jesus existieren ja eine Menge starker Sprüche, über die wir uns in den nächsten Wochen unterhalten wollen. Das ist ja die Reihe, die wir jetzt in dieser Passionszeit sozusagen starten. Und der erste davon, damit beginnen wir jetzt, und der steht in 1. Johannes 3, Vers 8b. Und jetzt muss ich zugeben, das hat Jesus selbst nicht gesagt, sondern das hat der Autor vom 1. Johannesbrief geschrieben. Aber so oder so etwas in der Art sagt Jesus auch immer mal wieder in den Evangelien von sich selbst. Und wenn da also steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, dann stellt sich ja schon irgendwo die Frage, ist das eine realistische Einschätzung von Jesus und seiner Karriere oder ist es schlicht Sprücheklopferei? Und um das zu bewerten, müssen wir zuallererst mal die Frage klären, was sind eigentlich die Werke des Teufels? Und bevor wir das tun, erlaube ich mir eine ganz kurze oder eine mittelkurze Vorbemerkung. Denn es kann ja sein, dass du heute zum ersten Mal oder zum zweiten Mal bei Greifbar bist und dich so 5 Minuten nach Beginn der Predigt jetzt fragst, in was für einen Laden du eigentlich geraten bist, dass sie hier also von schwedischen Fußballern sprechen und von den Werken des Teufels. Und dann könnte es ja sein, dass du sagst, hey, ich dachte, das haben wir eigentlich so ein bisschen auch mit der Aufklärung dann hinter uns gelassen. Was soll das? Wollt ihr zurück zu mittelalterlichen Weltbildern? Wollt ihr zu Angstmacherei mit teuflischen Monstern und Höllenfeuer und so weiter? Und wenn du davor Sorge hast, wenn dir das Kopfzerbrechen bereitet, dann kann ich dir sagen, das habe ich natürlich nicht vor. Tatsächlich bin ich auch kein großer Fan davon zu sprechen, wer der Teufel ist und was er macht und so weiter und so fort. Das ist für mich gar kein Hauptthema und für die Bibel übrigens auch nicht. Wenn ihr die mal durchgeht, da kommt der Teufel überhaupt nicht so häufig vor, wie man vielleicht denken würde, sondern eigentlich nur am Rand. Und deswegen soll er in dieser Predigt auch nicht zum Hauptthema werden, denn ich glaube, es gibt zwei Extreme, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und die bringen uns, glaube ich, beide nicht wirklich weiter. Es gibt vor allem, sagen wir mal, in sehr frommen Kreisen die Tendenz, oder manchmal die Tendenz, den Teufel und das, was er tut und was er vorhat, massiv überzubetonen. Da wird dann die Gegenwart des Teufels in vielen Alltagssituationen gesehen und damit gerechnet, dass Gedanken, Ideen und auch ganz alltägliche Vorkommnisse vom Teufel in irgendeiner Form beeinflusst werden, um Leute und Menschen vom rechten Weg abzubringen. Und das Problem dabei ist, dass wenn du sagst, dieser Gedanke, diese Idee, diese Situation, die ist vom Teufel, dann gibst du diesem Gedanken, dieser Idee, dieser Situation ein spirituelles Label, und zwar ein maximal negatives. Und das schiebt dann jeder differenzierten Auseinandersetzung mit diesem Gedanken, jedem Weiterdenken an der Idee und jedem Abwägen der Situation praktisch einen Riegel vor. Wenn du sagst, das ist vom Teufel, dann hast du das damit weggeschoben und sagst, damit brauche ich mich und will ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Und das kann schon ab und an problematisch sein. Deswegen würde ich sagen, lasst uns vorsichtig sein mit solchen Labels, lasst uns auch mit unserer Sprache aufpassen, bevor wir hinter jedem Busch den Teufel sehen. Aber es gibt natürlich auch ein anderes Extrem. Und das sagt, an das personifizierte Böse oder auch an eine böse Macht an sich kann ich nicht mehr glauben. Will ich auch nicht glauben, finde ich auch Quatsch. Denn am Ende ist der Mensch doch für all das Gute und genauso für all das Böse auf dieser Welt verantwortlich. Und es ist einfach unsere Aufgabe, ganz einfach das Gute zu tun, damit das Böse nicht überhand nimmt. Ich glaube, das Problem an dieser Sicht ist, dass wir Menschen ganz offensichtlich nicht dazu in der Lage sind, ganz einfach das Gute zu tun. Beziehungsweise, wenn wir es mal ganz extrem sehen, wie viele Völkermorde, wie viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden im Namen des Guten begangen. Kein Nazi hat je gesagt, ich entscheide mich jetzt bewusst, das Böse zu tun. Nein, ganz im Gegenteil, das ganz offensichtlich Böse erscheint denen, die es tun, immer als das Richtige, immer als das Gute, als das Vorzugswürdige, manchmal als das Notwendige. Deswegen, lasst uns mit dem Thema mal ganz nüchtern umgehen. Lasst uns die Sache nicht größer machen, als sie ist, aber auch nicht ignorieren, dass die Bibel mit einer bösen Macht rechnet und mit dem Teufel. Ich glaube, dann können wir ein paar wichtige Entdeckungen machen, denn egal, ob du das Reden vom Teufel vormodern findest oder kindisch oder ob du denkst, vom Bösen kann ich eigentlich nicht personal reden, sondern nur in systemischen Zusammenhängen oder ob du fest mit der Realität eines Gegenspieler Gottes rechnest und auch versuchst herauszufinden, wo er dich wie beeinflusst, dann glaube ich, dass wenn wir uns das, was die Bibel über das Böse sagt, mal anschauen, eine ganze Menge lernen können und vor allem, wenn wir darauf schauen, wie Jesus es überwindet. Das geht uns alle etwas an. Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was sind die Werke des Teufels und hat Jesus sie wirklich überwunden oder ist das schlicht, naja, im letzten Sinne auch Angeberei und Quatsch, was der erste Johannesbrief da schreibt? Jesus beschreibt die Werke des Teufels einmal ziemlich konkret. Das ist dann im Johannesevangelium in Kapitel 8. Da sagt er in einer Diskussion, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn wir also das, was Jesus da sagt, mal zusammenfassen, dann können wir das eigentlich auf eine relativ entspannte Formel bringen. Und zwar, dann sind die Werke des Teufels also Lüge und Mord. Er verdreht die Wahrheit so perfide und so geschickt, dass am Ende jemand sterben muss. Und wie das funktioniert, das haben wir in der Schriftlesung gehört. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gesehen, was da passiert. Der Teufel zweifelt Gottes Wort an, sollte Gott gesagt haben. Er sät ein Misstrauen gegenüber Gott. Nein, ihr werdet keineswegs sterben. Gott will einfach nur nicht, dass ihr so werdet wie er. Und er belügt uns darüber, wer Gott wirklich ist, beziehungsweise wer wirklich Gott ist. Es war ja so, Gott hatte Adam und Eva geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, hatte ihnen eine Ehrenposition gegeben in der ganzen Schöpfung, praktisch auf Augenhöhe. Hatte sie in einen Garten gesetzt, der sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Praktisch ein Paradies, sprichwörtlich. Hatten alles, was sie brauchen, es ging ihnen gut. Sie waren in perfekter Beziehung zueinander und zu Gott selbst. Und dann kommt der Teufel und fragt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht vom Baum der Erkenntnis essen dürft, weil ihr dann sterben werdet? Was für ein Blödsinn. Ihr werdet nicht sterben. Gott gönnt euch einfach nicht, so zu sein, wie er will, dass ihr abhängig bleibt von ihm. Kleine, dumme Menschen. Aber ihr könntet so viel mehr sein. Ihr könntet Götter sein. Lasst euch doch nicht von so einem selbstherrlichen Despoten in euren Möglichkeiten einschränken. Und auf einmal stehen Adam und Eva vor der Wahl. Wem sollen sie Glauben schenken? Ihrem Schöpfer, der sagt, Ich bin Gott und ihr seid's nicht. Ich habe das Leben erfunden und ich weiß, wie es funktioniert und ihr nicht. Deswegen vertraut mir und meinem Wort, denn ich meine es gut mit euch. Oder sollen sie dem Teufel glauben, der sagt, seid doch nicht so naiv. Ihr könntet Götter sein, wenn ihr euch nur dazu entscheidet. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, was das Leben zu bieten hat, dann müsst ihr euch endlich unabhängig machen von diesem Gott und seinen Vorschriften. Und wir wissen, wie die Entscheidung von Adam und Eva ausfällt. Adam und Eva fallen auf die Lügen rein. Und sie machen sich tatsächlich frei von Gott und seinen Vorschriften. Und damit setzt der zweite Teil vom teuflischen Plan ein. Nach der Lüge ist vor dem Mord. Das ist jetzt ein bisschen Fußballspruch angewandt, aber das geht jetzt an die Fußballinteressierten unter euch. Nach der Lüge ist vor dem Mord. Am Ende muss jemand sterben. Und Gott erklärt Adam, wie das funktioniert. Er sagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst. Bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und jetzt könnte man fragen, hey, also Gott, komm, ey, was soll das? Es ist doch auch letztlich eine Überreaktion. Ist das eine Überreaktion? Ist Gott einfach beleidigt hier? Hätte er nicht einfach respektieren können, dass die beiden selbstdenkende, freie, unabhängige Individuen sein wollen? Aber genau das macht er ja. Genau das tut Gott. Gott respektiert die Entscheidung von Adam und Eva und zwar in voller Konsequenz. Sie sagen, wir wollen das mit dem Leben jetzt mal auf eigene Faust ausprobieren. Ohne dich und deine Vorschriften, ohne die ganze Zeit von dir abhängig sein zu müssen. Aber das Problem ist, ob Adam und Eva das wollen oder nicht und vor allem, ob sie es einsehen oder nicht. Sie sind abhängig von Gott. Er ist ihr Schöpfer. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist das Leben selbst. Und wenn sie sich lossagen von ihm, unabhängig sein wollen vom Ursprung des Lebens, dann kann am Ende nur der Tod stehen. Dann kehrt der Staub dorthin zurück, wovon er genommen ist. Und Gott respektiert diese Entscheidung. Wenn Adam sagt, nicht dein Wille, sondern meiner, dann akzeptiert Gott das. Die Frage ist, was geht uns das jetzt an? Wir hatten ja gesagt, oder ich hatte das gesagt, muss ich zugeben, dass wir davon was lernen können, dass das in irgendeiner Form Relevanz hat. Und wenn wir jetzt mal genau in unser Leben schauen, dann wird uns selten verbotenes Obst angeboten. Aber ich glaube, dass es trotzdem Relevanz hat, dass es Tatsache ist, dass sich die Strategie des Teufels nie wirklich geändert hat. Der bietet jetzt nicht immer verbotenes Obst an, aber Lügen und Mord, das ist immer noch sein Ding, seit Beginn der Schöpfung. Und wenn wir genau hinschauen, dann haben wir das in den letzten Monaten in Deutschland auf extrem dramatische Art und Weise erlebt. Zum Beispiel in Halle, zum Beispiel in Hanau. Sollte Gott gesagt haben, dass alle Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen wurden, dass ihre Würde und ihr Wert nicht abhängen von ihrer Herkunft oder von ihrer Religion? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Nein, dieser pluralistische Blödsinn, der soll euch Deutsche klein halten. In dieser Welt ist derjenige Gott, der sich durchsetzt. Dieses Leben ist ein Kampf der Kulturen, der Rassen, der Religion. Und wenn ihr nicht endlich anfangt zu handeln, dann wird es irgendwann zu spät sein. Und am Ende von dieser Lüge sterben Menschen. Und ich will das ganz offen sagen, ich will die Täter von Halle und Hanau hier nicht aus der Verantwortung nehmen und ich möchte erst recht nicht die Opfer instrumentalisieren für irgendeine theologische Aussage. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass das, was da passiert ist, teuflisch böse war. Und liebe Gemeinde, diese Lüge, ich glaube, Und ich hoffe, dass die für uns, die wir hier sitzen, relativ einfach zu entlarven ist. Und ich hoffe noch mehr, dass wir uns entschieden dagegen stellen, wenn sie uns begegnet und wenn sie sich verbreitet. Aber ich glaube, der Teufel kann die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und seine Würde auch in einer ganz anderen Form noch in Frage stellen. Er kann seine Lügen mit Wahrheit mischen, sodass sich Gut und Böse weniger leicht auseinanderhalten lassen. Sollte Gott gesagt haben, dass jeder Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen wurde, jeder Mensch, unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit, von seinem Alter, seiner Gesundheit, dass jedes menschliche Leben Würde hat, volle Würde? Ja, prinzipiell ja schon, aber es gibt doch Ausnahmen. In dieser Welt ist Leben doch nur unter bestimmten Bedingungen wirklich in Würde lebenswert. Und ein Gott, der sich vorbehält, dass er allein über Leben und Tod entscheidet, der kann seine Geschöpfe doch nicht wirklich lieben. Ganz im Gegenteil, der steht wahrer Würde, wahrer Freiheit am Anfang und am Ende des Lebens doch im Weg. Und am Ende dieser Lüge sterben Menschen. Weil diese Lüge dazu führen kann, dass alte und sterbenskranke Menschen sich dazu gedrängt sehen, sich selbst, ihrer Familie, den Angehörigen oder der Gesellschaft nicht länger zur Last zu fallen. Oder weil sich werdende Mütter und Väter auf einmal vor die Entscheidung gestellt sehen, ob sie ihrem ungeborenen Kind ein Leben mit Trisomie 21 wirklich zumuten können. Oder ob das verantwortungslos wäre, ob das lieblos wäre. Und liebe Gemeinde, ich weiß, mit diesen Themen begebe ich mich ethisch und seelsorglich auf massiv dünnes Eis. Und mir ist völlig bewusst, dass ich den Fragen nach aktiver, nach passiver Sterbehilfe und auch nach Schwangerschaftsabbruch nicht mal eben in 5 Sätzen gerecht werden kann. Das ist mir völlig klar, dafür wird nicht mal die Predigt reichen. Aber gerade deswegen möchte ich 2 Dinge klarstellen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Erstens, wenn wir in der Wahrheit Jesu Christi leben wollen, dann ist es unser Auftrag, diese Wahrheit in unserer Gesellschaft zur Sprache zu bringen und auf die verzerrten Gottesbilder und Lügen hinzuweisen, durch die Menschen in unserer Gesellschaft in wirklich, wirklich schwierige Dilemmasituationen gebracht werden. Und zu dieser Wahrheit gehört, dass die Würde von Menschen, von sterbenskranken Menschen, von Menschen mit Behinderungen und von ungeborenen Kindern genauso unantastbar ist, wie die von jedem Ebenbild Gottes sonst auch. Und zweitens, wenn wir in der Liebe Jesu Christi leben wollen, dann kann uns nichts ferner liegen, als Menschen zu verurteilen, die in Extremsituationen des Lebens und Sterbens Entscheidungen treffen müssen und getroffen haben. Wir können und dürfen komplizierte Fragen und Situationen nicht auf einfache Antworten runterbrechen. Nicht im Namen Gottes und auch nicht im Namen seines Wortes. Ganz im Gegenteil. Unser Auftrag ist es, gerade in diesen Situationen Gottes bedingungsloser Liebe und seinem Trost Ausdruck zu verleihen. Das sind krasse Themen, das weiß ich, und schnauf an dieser Stelle einmal durch. Und dann hoffe ich, dass wir uns, wenn ihr meine Einschätzung zu diesen Themen völlig daneben findet, nach dem Gottesdienst nochmal weiter unterhalten können. Detailliert darauf eingehen können, dass nicht einfach so stehen bleiben muss und dass ihr mir trotzdem noch einen Augenblick weiter zuhört. Denn ich glaube, dass Lügen und verzerrte Gottesbilder nicht nur in der Frage nach der Würde des Menschen eine Rolle spielen, sondern in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Und da relevant werden. Und vielleicht klingt das dann so. Sollte Gott gesagt haben, dass du deine Feinde lieben sollst? Ernsthaft, mein Freund, wer sowas fordert, der kann vom Leben keine Ahnung haben. Oder muss wollen, dass du völlig vor die Hunde gehst. Auf kurz oder lang wird dir sowas als Schwäche ausgelegt. Und dann macht die Welt mit dir, was du willst. Was sie will vor allem. Mach dich frei von solchen unrealistischen Ideen und Konzepten, das funktioniert einfach nicht. Oder das klingt so. Warum sollte Gott wollen, dass du deiner Frau treu bist? Hätte er das gewollt, hätte er Männer doch anders schaffen können. Und selbst wenn, jetzt probier es doch einfach mal aus, das tut keinem weh, eure Beziehung wird darunter in keinem Fall leiden, solange es keiner weiß. Schränk dich doch nicht immer so ein. Denn am Ende, ganz ehrlich, wenn du glücklich bist, dann kommt das deiner Frau am Ende doch zugute. Oder sollte Gott gesagt haben, dass du wunderbar gemacht bist, so wie du bist? Und dass nichts, was du tust und leistest, dich in irgendeiner Form in seinen Augen wertvoller oder liebenswürdiger machen könnte? Und darauf willst du dich einlassen. Woher soll dann dein Antrieb kommen? Woher soll dein Antrieb kommen, es im Leben zu irgendwas zu bringen und wirklich herauszufinden, was du erreichen könntest? Ich glaube, so können die klingen, die Lügen des Teufels. Und am Ende stirbt etwas. Zuerst unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu unseren Partnern und zu uns selbst. Und am Ende sterben wir. Weil uns diese Lügen von dem trennen, der weiß, wie das Leben funktioniert. Weil er der Ursprung des Lebens ist. Weil er das Leben selbst ist. Und dann ist der Plan des Teufels vollkommen aufgegangen. Dann haben seine Lügen und sein Morden am Ende den Tod gebracht. Aber jetzt heißt es ja im Vers für heute, dass Jesus gekommen sei, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wie genau soll das funktionieren? Und vor allem, wann soll er das gemacht haben? An Weihnachten hat er das gemacht. Seit Adam und Eva sind wir Menschen auf die Lügen des Teufels reingefallen. Und wir haben ihm das abgenommen, was er uns über Gott erzählt hat. Dass es sich besser ohne ihn und seine Vorschriften lebt. Dass wahres Leben, wahre Freiheit, wahre Erfüllung nur zu finden sind, wenn wir uns endlich von ihm lossagen und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Aber wie lässt sich jetzt an Gottes Stelle so eine Lüge entkräften? Wie kann man insgesamt damit umgehen, wenn man verleumdet wird? Das ist eine schwierige Situation. Einen schlechten Ruf, den wird man nur schwer wieder los. Man kann Gegendarstellungen über die Presse rausgeben, man kann Leute für die eigene PR einstellen, damit die Welt die Wahrheit erfährt. Man kann persönliche Briefe an die Personen schreiben, die belogen worden sind und hoffen, dass sie den Briefen mehr Glauben schenken als den Verleumdern. Und all das hat Gott auch gemacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr seine Gegendarstellung und seine persönlichen Briefe nachlesen in der Bibel. Da steht auch drin, welche Leute er für seine PR engagiert hat. Aber all das hat nicht ausgereicht, um die Lügen des Teufels und seine Verleumdung zu entkräften. Wie gesagt, einen schlechten Ruf, den wird man so schnell nicht wieder los. Und deswegen geht Gott einen krassen Schritt. Leitet eigentlich die massivste PR-Aktion der Weltgeschichte ein und wird Mensch. Und stellt sich in Jesus Christus den Lügen des Teufels entgegen. In Wort und Tat. Und die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die erkennen plötzlich, wie in der Abhängigkeit von Gott und im Vertrauen auf ihn und sein Wort wahres Leben liegt. Weil es uns befreit, wenn wir unsere Feinde lieben und uns nicht länger von Rachegedanken zerfressen lassen. Weil nur verlässliche Treue in einer Partnerschaft echte Geborgenheit ermöglicht. Weil die Gewissheit, von Gott bedingungslos geliebt und angenommen zu sein, uns überhaupt erst die Sicherheit gibt, die wir brauchen, um wirklich zu entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat und was er in diesem Leben mit uns vorhat. Und so zeigt sich Gott in Jesus als derjenige, der wirklich weiß, wie das Leben funktioniert. Und der es uns in Fülle geben möchte, weil er uns liebt. So zerstört Jesus die Lügen des Teufels an Weihnachten. Und an Ostern überwindet er seinen Mord. Denn Gott respektiert zwar die Entscheidung von Adam und Eva, aber er wollte sich mit den Konsequenzen nicht anfreunden und abfinden. Er wollte nicht, dass die Menschen in letzter Konsequenz ihren Willen bekommen, unabhängig werden von ihm, frei werden vom Leben, an dieser Freiheit sterben und dorthin zurückkehren, von wo sie genommen sind, in den Staub. Deswegen geht Jesus dorthin, wohin die Unabhängigkeit von Gott führt, in den Tod, und nimmt auf sich, was uns eigentlich zugestanden hätte. Ein Leben und Sterben ohne Gott. Und beweist so nicht nur, wie falsch die Lüge des Teufels war und wie tief Gottes Liebe tatsächlich ist, sondern zerstört auf wunderbare Weise das mörderische Werk des Teufels. Denn wenn selbst der Tod keine Freiheit und Unabhängigkeit von Gott mehr bietet, selbst wenn der Mensch sagt, mein Wille geschehe, Gott ihm bis in den Tod nachgeht, weil es sein Wille ist, dass wir leben, dann kann man das Prinzip vom Tod auch gleich ganz vergessen. Denn was ist ein Tod, in dem Gott gegenwärtig ist? Das ist pure Leben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, dass ja alles schön und gut und dogmatisch wahrscheinlich auch einigermaßen wasserdicht, müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber wir müssen die jetzt mal unabhängig vom Kirchensprech und von dem, was ihr euch hier wöchentlich immer wieder erzählt gegenseitig, die Ausgangsfrage doch trotzdem negativ beantworten. Am Ende ist Johannes 3, Vers 8b doch Sprücheklopferei und nicht mehr. Denn ganz ehrlich, so richtig sieht unsere Welt doch nicht danach aus, als wären verzerrte Gottesbilder, als wären Lügen und Tod überwunden. Feindesliebe, Treue, Selbstannahme. Das ist jetzt nicht der Standard in unserer Gesellschaft. Und die Menschenwürde wird noch viel zu häufig mit Füßen getreten. Ist vollkommen korrekt. Die Welt und unser Leben sieht häufig überhaupt nicht so aus, als hätte Jesus hier irgendetwas ausgerichtet und hätte irgendwas zerstört. Aber dass Jesus deswegen Sprücheklopfer sein soll, das ist totaler Quatsch. Das ist ein bisschen so, wie wenn du noch nie im Stadion warst und dann sagst, Zlatan Ibrahimovic kann nicht der beste Fußballer aller Zeiten sein, weil ich noch nie ein Tor von ihm gesehen habe. Das kannst du gar nicht bewerten, wenn du nie da warst. Denn die Karriere von Jesus ist nie zu Ende gewesen. Sie dauert nach wie vor an. Und deswegen zerstört er nach wie vor die Werke des Teufels. Weihnachten und Ostern passieren immer wieder neu. Da, wo Menschen erkennen, wie Gott wirklich ist. Und wo sie aus dem Tod der Unabhängigkeit von Gott hineingenommen werden in ein Leben der befreiten Abhängigkeit von ihm. Und deswegen lädt Jesus dich ins Stadion ein. Nicht ganz. Ihr dürft auch weiter Fußball uninteressiert bleiben. Jesus lädt dich ein, Teil von seiner Teufelswerkzerstörung zu werden. Gegen die mörderischen Lügen des Teufels seine liebevolle Wahrheit in Wort und Tat zu bezeugen und zu leben und dabei bei dir selbst anzufangen. Sodass wir überprüfen, wo unser Gottesbild verzerrt ist und Gott da um Vergebung bitten, wo wir immer wieder neu sagen, nee, mein Wille soll eigentlich passieren, nicht deiner. Und wie das geht, dafür habe ich zwei Tipps. Einen für jetzt und einen für nächste Woche. Der erste Tipp für nächste Woche ist, lies die Bibel. Ganz simpel. Und an uns Theologen, lies sie wirklich. Also ich habe das in den letzten... Ich kann mich über Stunden mit Freunden über Hermeneutik diskutieren und darüber sprechen, wie man die Bibel eigentlich lesen muss und dass sie doch wirklich wirksam ist und Gottes lebendiges Wort. Und das ist alles schön und gut, aber wenn sie morgens früh, wenn ich aufstehe, dann doch auf dem Seitenbrett liegen bleibt, dann wird es schwierig damit, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht. Also nicht nur eine Hermeneutik an den Tag legen, die damit rechnet, sondern tatsächlich die Bibel lesen. Denn darin stellt sich Gott uns vor, so wie er ist. Und darin überrascht er uns und unser Gottesbild auch immer wieder neu. Auch unser frommes Gottesbild. Er rückt es gerade, er widerspricht den Lügen, denen wir aufgesessen sind. Und dann, komm zum Abendmahl. Das ist der zweite Tipp. Da begegnet dir Jesus, so wie er ist. Und da dürfen wir ihm bringen, was uns belastet und von ihm trennt. Und uns immer wieder ganz neu in die befreiende Abhängigkeit von ihm begeben. Amen. Wir werden jetzt nach der Predigt einen Augenblick Stille haben. Mit Musik unterlegte Stille, soweit ich weiß. Also könnt ihr für euch definieren, ob das Stille ist. Und ich lade euch ein, das, was ich gesagt habe, was ihr gehört habt, im Herzen zu vollziehen. Wir werden zwar heute kein Abendmahl feiern, aber wir singen gleich ein Lied, das uns auf das Abendmahl und auf Gottes Gegenwart hinweist und was darauf verweist. Und ich lade dich ein, dieses Lied zu nutzen und in der Stille zu überlegen, wo ist mein Gottesbild eigentlich verzerrt? Und wo habe ich mich von Gott und seinem Willen losgesagt? Und all das im Lied, was dann folgt, Gott zu bringen im Gebet.